neuen Coronavirus stehen wir da ganz am Anfang.
Kann man ausrechnen, wie viele Kranke am Ende da sein werden?
Sie müssen auch gar nicht erkranken, sind aber trotzdem ansteckend.
Ist das der Preis, den wir für Globalisierung bezahlen müssen?
Das ist sozusagen alles auf Kosten getrimmt, gerade in Deutschland.
Warum kaufen Leute Konservendosen?
Besorgte Menschen gibt es überall. Dieser Zeitfaktor ist ganz entscheidend. Auf die guten alten Hygienevorschriften achten und dann sehen, welche wirksamen Medikamente am Ende bereitstehen. Ist auch eine Herausforderung an unsere Solidarität letzten Endes, das Ganze hier. Ne?
Tonspur Wissen. Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Ich bin Ursula Weidenfeld. Ich habe Berge von Fragen, denn es gibt so viele Dinge, die ich gern verstehen würde oder die mir helfen, die Dinge anders zu sehen, auch um einen neuen Blick auf die Welt zu bekommen. Ich finde, es ist ein riesengroßes Glück, dass es so viele Wissenschaftler gibt, und es ist ein riesengroßes Pech für uns alle, dass sie meist nur auf Konferenzen mit ihren Kollegen reden. Das will ich ändern. Also verabrede ich mich mit Wissenschaftlern und stelle meine Fragen, und ich lade Sie ein, hier im Podcast mitzukommen auf diese Forschungsreise. Wir reden heute über das Coronavirus. Das Coronavirus zeigt, wie verletzlich die Menschheit trotz aller medizinischen und technischen Fortschritte geblieben ist. Die Folgen des Ausbruchs für die Gesundheit, für die Mobilität und für den Wohlstand sind jetzt schon dramatisch. Wir wollen heute über das Virus und über seinen Weg reden, über Therapien und Impfungen und über das, was man aus dieser Corona-Krise heute schon lernen kann. Das tue ich mit Professor Dr. Jonas Schmidt-Chanasit. Er ist Leiter der Virusdiagnostik am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Das ist ein Leibniz-Institut. Und Professor Dr. Hajo Zeeb ist hier, ist Leiter der Abteilung Prävention und Evaluation am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. Herr Schmidt-Chanasit, wie sehr hoffen Sie eigentlich auf einen schönen, warmen, sonnigen Frühling und einen noch wärmeren, noch sonnigeren Sommer?
Da freue ich mich natürlich bei dem Hamburger Wetter immer drauf, unabhängig, ob es einen Coronavirus-Ausbruch gibt oder nicht. Nichtsdestotrotz, wenn wir das jetzt auf das Coronavirus beziehen und den aktuellen Ausbruch, sind meine Hoffnungen nicht allzu groß. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn das einen Einfluss hat auf die Ausbreitung des Virus. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns andere Länder anschauen, eben den Iran, wo wir in vielen Regionen sommerliche Temperaturen haben und den größten Ausbruch außerhalb Chinas, der aber natürlich nicht so auch von den Kollegen vor Ort dargestellt wird. Also wir haben da natürlich nicht die
korrekten Zahlen. Also einfach, weil es da keine Meinungs- und keine Pressefreiheit gibt, erfährt man nicht so viel.
Richtig, darüber. Aber alle gehen davon aus, dass wir da natürlich einen massiven Ausbruch haben. Das zeigt eben, dass es auch bei sommerlichen Temperaturen, bei sehr starker Sonneneinstrahlung möglich ist. Und es bleibt abzuwarten, ob letztendlich die Veränderung, die wir hier im Frühling erwarten, wirklich so eintritt.
Üblicherweise ist es so, dass Viruserkrankungen im Sommer schwächer werden, Herr Professor Zeeb, weil die Leute da nicht mehr so eng aufeinander hocken, mehr spazieren gehen, sich besser und gesünder ernähren?
Ja, also alle Viruserkrankungen durchlaufen doch in der Regel so einen gewissen wellenförmigen Verlauf. Das ist schon so. Im Sommer mag es dann eben auch so sein, dass tatsächlich eben man nicht mehr so eng beieinander sitzt. Man muss nicht drin bleiben, man ist mehr draußen. Es gibt auch weniger Schnupfen, Husten, Heiserkeit. Das ist ja nun ein wesentlicher Übertragungsmechanismus hier und das kann schon helfen, aber ich teile da komplett die Einschätzung. Das wird jetzt nicht, ist jetzt nicht das sichere Ende des jetzigen Ausbruchs. Das ist klar.
Eine Ende von Grippewellen und Infektionserkrankungswellen ist eben so ein natürliches Ende, zum Beispiel durch den Wechsel der Jahreszeiten. Das andere ist aber ja auch die Frage, ob man Medikamente findet und Impfungen findet, um neue Erkrankungen, neue Infektionskrankheiten einzudämmen. Wie weit sind wir denn da beim Coronavirus?
Ja, beim neuen Coronavirus stehen wir da ganz am Anfang. Es gibt letztendlich drei Säulen. Wir haben die Impfung, an der gearbeitet wird. Dann haben wir neue Wirkstoffe, die entwickelt werden. Und die dritte Säule ist letztendlich Medikamente, die bereits am Markt sind, für andere Erkrankungen eingesetzt werden und die auch wirksam sein könnten gegen das neue Coronavirus. Die ersten beiden Säulen, damit ist natürlich nicht in der näheren Zeit zu rechnen. Ich spreche da von mehreren Monaten, wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Die Impfung ist klar, ist zur Prophylaxe geeignet. Die ist dann ein wichtiger Schritt, wenn sie einmal verfügbar ist.
Das heißt, dazu muss man das Virus genau kennen. Man muss Verwandte dieses Virus kennen und Stoffe entwickeln, die Abwehrreaktionen
genau.
entfachen.
Technisch ist das gar kein großes Problem. Wir haben die notwendigen Informationen über dieses Virus, um diesen Impfstoff technisch, das heißt im Labor, herzustellen. Was letztendlich dann Zeit kostet, ist natürlich die Evaluierung. Das heißt Wirksamkeit, Sicherheit, das kostet Zeit. Die Zulassungsverfahren können abgekürzt werden. Nichtsdestotrotz sprechen wir über mehrere Monate. Und das würde natürlich bei Medikamenten, die bereits am Markt sind, wegfallen.
Und das würde man aber auch nicht riskieren. Also selbst bei so einem dramatischen Ausbruch einer neuen Infektionskrankheit würde man sagen, die regulären Verfahren von Arzneimittelentwicklung, auch von Impfstoffentwicklung, müssen in jedem Fall eingehalten werden.
Naja, also wie gesagt, wurde abgekürzt werden können die Verfahren, aber es kann nicht unser Interesse sein zu sagen, okay, wir lassen da jetzt mal was los, was nicht geprüft und getestet ist. Das ist einfach überhaupt nicht zu empfehlen, weil da wirklich auch viel schiefgehen kann und dann schlägt das wirklich in das absolute Misstrauen gegenüber Wissenschaft und Pharmazie und allem um. Und das darf nicht passieren. Da muss man also wirklich schon ausreichend vorsichtig sein. Sicherlich schneller, aber...
Also die erste Säule, Impfung, das dauert noch Monate bis Jahre oder
ein Jahr. Sicherlich nächstes Jahr, genau. Mhm.
Die zweite Säule, Medikamente speziell gegen dieses Covid-19-Virus, das dauert auch noch Monate.
Sicherlich.
Die dritte Säule, da machen wir Fortschritte bei der Frage, wir haben Medikamente und gucken mal, was wirkt. Daran forschen im Moment ganz viele Universitäten, ganz viele Forschungseinrichtungen und da gibt es auch die schon ganz gute Ergebnisse.
Naja, gute Ergebnisse, da wäre ich vorsichtig, Forschung ist gar nicht mehr notwendig. Sie werden einfach in klinischen Studien eingesetzt. Das heißt, Patienten werden in China damit mitbehandelt. Dann hat man innerhalb weniger Wochen eben das Ergebnis. Ist dieses Medikament hilfreich? Senkt es letztendlich die Viruslast bei schweren Verläufen? Denn nur darum geht es ja.
Und die Viruslast heißt, man braucht halt ein Virus, der in Körperzellen eindringt, damit man krank wird. Und je mehr Viren man im Körper hat, desto kränker wird man. Ist das zu einfach ausgedrückt oder stimmt das ungefähr?
Das ist es, wenn man es jetzt einfach ausdrücken will, ist das de facto so, je mehr Viren sozusagen im Körper zirkulieren und letztendlich auch zu einer Schädigung führen oder zu einer Überreaktion des Immunsystems letztendlich, desto besser wäre es, diese Viruslast frühzeitig zu senken, damit man gar nicht erst in diesen kritischen Zustand kommt.
Und je besser ein Medikament, das wir schon haben, gegen diese Viruslast wirkt, desto eher können wir sagen, das ist ein gutes Medikament gegen diesen Covid-19-Virus.
Ganz genau, das wäre zu erreichen und das muss eben nachgewiesen werden, dass wirklich die Viruslast so runtergeht, dass eben das, was an schweren Folgen, vor allen Dingen die Lungenerkrankungen und auch eben letztendlich Sterblichkeit, dass man nachweisen kann, das wirkt. Und das geht aber schneller, als den Impfstoff zu entwickeln, ganz klar.
Und welche Medikamente haben wir da jetzt?
Da gibt es doch eine ganze Reihe von Medikamenten, die auch gerade eben in klinischen Studien getestet werden. Zum einen ein altes HIV-Medikament, was bei uns kaum mehr eingesetzt wird, weil es wirklich sozusagen von anderen neueren HIV-Medikamenten abgelöst wurde. Das ist das Caletra, das eben einen bestimmten Wirkstoff enthält, der vielleicht auch gegen das neue Coronavirus wirksam wäre. Dann haben wir einen alten Wirkstoff, der früher in der Malaria-Therapie eingesetzt wurde. Das ist das Chloroquin, was auch in Deutschland entwickelt wurde in den 30er Jahren, was indirekt auch wirksam sein könnte, dadurch, dass es eben verhindern könnte, dass sich die Viren nicht mehr so schnell von Zelle zu Zelle bewegen können. Weniger wahrscheinlich, dass die wirklich wirksam sind, sind Influenza-Medikamente. Da geht eigentlich keiner wirklich davon aus, dass da auch eine Wirksamkeit vorhanden ist. Also das sind so Kandidaten, die gerade getestet werden.
Und es gibt ein Medikament, das in Japan zugelassen ist gegen eine Bauchspeicheldrüsenerkrankung.
Richtig.
Das jetzt auch wirkt.
Ja, Sie haben das genannt, aber das ist auch nicht in der Breite so schnell verfügbar. Es gibt auch das Favipiravir, was zum Beispiel gegen Influenza eingesetzt wird, was auch gegen Ebola und Lassa übrigens hilft, und das Remdesivir. Das sind aber alles Wirkstoffe, die in der Breite nicht verfügbar wären. Und das ist ganz klar der Unterschied zum Chloroquin oder auch zu Caletra. Das wäre sofort auch bei uns verfügbar.
Warum ist es so? Man könnte doch sagen, wenn wir eine so überraschende und starke neue Krise mit einer neuen Infektionskrankheit haben, dass wir ganze Städte abschließen, dass wir ganze Regionen abschließen, dass wir Veranstaltungen absagen, dass wir Schulen schließen, dass wir Menschen versuchen zu tracken mit ihren Daten, um rauszufinden, wo sie sich aufhalten. Warum kann man da nicht sagen, in einer solchen Ausnahmesituation macht man solche Medikamente schnell verfügbar?
Das Das geht einfach heutzutage nicht mehr, weil sich sozusagen die Industrie und aber auch letztendlich der Markt darauf geeinigt haben, dass eben sehr, sehr wenig nur auf Vorrat produziert wird, sondern wirklich das produziert wird, was dann auch gebraucht wird. Das ist sozusagen alles auf Kosten getrimmt, gerade in Deutschland. Und letztendlich haben wir dann ein Problem, wenn es zu diesen Situationen kommt, die wir eben gerade haben, da dass unser Gesundheitssystem letztendlich, so wie es funktioniert, eben nicht ideal darauf vorbereitet.
Also man könnte jetzt nicht weltweit bestimmte Substanzen, die Produktion hochfahren, sagen, das wirkt einigermaßen, das verteilen wir jetzt einfach mal großflächig.
Das ist natürlich das, was dann gemacht werden muss, aber das sind auch zum Teil sehr komplizierte Moleküle. Da kann man nicht einfach sagen, wir fahren jetzt mal eben auf die Schnelle alles hoch. Das ist eine komplizierter Produktionsprozess an vielen Stellen. Ich kenne mich jetzt nicht im Detail dazu aus, aber das ist häufig schon eine Sache, wo man nicht einfach so sagen kann, morgen haben wir die doppelte Menge davon in der Produktion. Das funktioniert nicht so schnell. Und daran liegt das dann, dass das nicht wirklich effektiv machbar ist. Ich würde allerdings auch in Frage stellen, ob wir uns eben nur auf die Therapie beziehen müssen jetzt, sondern es geht ja ganz groß auch darum zu verhindern, dass so viele Menschen diese Medikamente brauchen. Das ist natürlich die andere wichtige Schiene, die wir später sicher noch besprechen.
Ja, da habe ich, wenn ich das richtig verstanden habe, in den letzten Wochen gehört, der Kampf ist verloren.
Naja, verloren. Der Kampf ist nie verloren, sozusagen. Der Kampf geht weiter und die Maßnahmen müssen entsprechend der Situation angepasst werden, sozusagen. Also das ist es, was man machen muss. Und dann muss eben von Situation zu Situation entschieden werden, was sind die entsprechenden Maßnahmen, die dann ergriffen werden müssen. Am Anfang, als wir letztendlich keine größeren Ausbrüche in Europa hatten, war genau die Maßnahme, die wenigen Fälle, die importiert wurden, zu isolieren, mögliche Kontaktpersonen unter Quarantäne zu stellen. Und das ist, glaube ich, für jeden nachvollziehbar, wenn es eben 10.000 Erkrankungen gibt, dass dann diese Möglichkeit nicht mehr besteht. Sie können nicht 100.000 Menschen unter Quarantäne, dann kommt das Gesundheitssystem zum Erliegen. Und da muss dann eben entschieden werden, gut, wann findet dieser Strategiewechsel statt?
Und dieser Strategiewechsel würde bedeuten, man versucht eben nicht mehr die Menschen zu isolieren, die krank sind, sondern man versucht die zu isolieren, die besonders gefährdet sind?
Ja, nicht zu isolieren, aber die auch besonders zu schützen, sagen wir mal. Wir sprechen jetzt hier über ältere Menschen, vor allen Dingen auch Leute mit Vorerkrankungen, gerade auch der Atemwege, andere Sachen, die Immunität in gewisser Weise einschränken. Das sind dann die Personen, um die es wirklich dann geht, wenn wir eine breite Ausbreitung in der Bevölkerung haben. Die müssen besonders geschützt werden. Und da geht es dann darum, das zu erreichen und wirklich im Prinzip auch die Ausbreitung, die dann stattfindet, zu verlangsamen, sodass man eben einfach die Antwortmöglichkeiten des Gesundheitssystems, des gesamten Versorgungssystems sozusagen ein bisschen strecken kann und damit auch dann überhaupt in der Lage ist, dem so gut es geht eben zu begegnen.
Wie macht man das? Sie sind ja Experte für öffentliche Gesundheit, also für das gesunde Zusammenleben einer Gesellschaft.
Ja, also ich glaube zum Beispiel, was wir jetzt hier machen, das ist entscheidend. Es geht sehr viel um Kommunikation und ehrliche Kommunikation, die Fakten, so gut sie bekannt sind, auf den Tisch zu legen, auch die falschen Informationen zu deklarieren und zu sagen, das ist nicht richtig, darauf sollte man keine Hoffnung setzen. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, dass das Gesundheitswesen reagieren muss, aber auch alles, was sozusagen im weiteren Sinne mit dem Gesundheitswesen in Verbindung steht. Also das Sozialwesen, was macht man in Pflegeheimen, gerade wo Ältere da sind, darum geht es dann, die gut vorzubereiten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da was an die Hand zu geben, Informationen zu geben, auch zu begründen, wenn es zu größeren Einschränkungen kommt, zu sagen, ja, das muss jetzt sein, damit ihr hier gut geschützt bleibt. Das sind dann ganz wichtige Schritte, die stattfinden müssen.
Würde man sagen, dass Deutschland das ganz gut macht?
Ich denke, so eine pauschalen Aussagen sind immer schwer. Wir sind sehr föderal.
Weil die so eine kurze Halbwertszeit haben.
Ja, natürlich. Also wir müssen das von Region zu Region betrachten. Und es gibt dort sicherlich auch unterschiedliche Lösungen. Das sehen wir ja jetzt schon aktuell. Eben in besonders stark betroffenen Regionen werden zum Teil andere Maßnahmen ergriffen wie in noch nicht so stark betroffenen Regionen. Und das funktioniert mal besser und mal weniger gut. Insgesamt natürlich hat Deutschland ein hervorragendes Gesundheitssystem. Gerade wenn wir uns natürlich mit anderen Ländern vergleichen. Insofern liegt es letztendlich in unseren Händen und insbesondere eben auch, wie wir die Bevölkerung motivieren können, da mitzumachen und mitzuhelfen, damit es gar nicht erst zu diesen wirklich gravierenden Zuständen kommt, wie in Wuhan zum Beispiel. Da muss ja alle Arbeit sozusagen hingehen, dass sowas natürlich verhindert wird.
Wenn man sagt, dass es in Deutschland ein ganz gutes Gesundheitssystem gibt. Die meisten Leute sind krankenversichert. Niemand muss bezahlen dafür, dass er geheilt wird oder dass er einen Zugang zu Testverfahren, zu Medikamenten bekommt. Die meisten Leute haben Lohnfortzahlung. Also es gibt keinen Grund, sich zu verstecken, wenn man krank wird. Wir haben immer noch ein ganz gutes Krankenhaussystem. Welche Rolle spielt dann das, was Sie gesagt haben? Sie haben eben gesagt, wir müssen ehrlich kommunizieren und aufrichtig kommunizieren. Auf der anderen Seite haben wir aber ja auch jetzt schon Regionen, die unterschiedlich stark betroffen sind, in denen man unterschiedlich reagiert, in denen Schuldirektoren unterschiedlich reagieren, Länder. Ist das sinnvoll, diese Vielfalt an Unterschiedlichkeiten, wenn man eigentlich sagt, wir müssen klar, wir müssen einheitlich, wir müssen ehrlich, wir müssen offen kommunizieren, damit niemand das Gefühl hat, wenn er sich krank fühlt oder wenn er sich erkrankt sieht, das zu verstecken?
Naja, Ehrlichkeit meint in dem Zusammenhang auch, dass man quasi angepasste Kommunikation betreibt und angepasste Maßnahmen hat. Das heißt, es muss uns gelingen, auch verständlich zu machen, warum eben es in der einen Region so sinnvoll ist und in der anderen Region anderes passiert. Was liegt einfach auf der Hand? Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass die Leute das verstehen, die davon hören und die sich damit darüber Gedanken machen. Das ist, würde ich sagen, nicht wirklich ein Problem, solange eben klar gemacht wird, es gibt verschiedene Schritte, es gibt verschiedene Maßnahmen. Dann finde ich, kann man darüber gut sprechen und das auch klar sagen, worum es geht.
Also ich denke, es ist ganz wichtig, sozusagen, dass wir die regionale Expertise da nutzen. Die Amtsärzte vor Ort und so weiter, die Gesundheitsämter vor Ort stellen sich vor, sie müssten jetzt zentral von Berlin bestimmte Maßnahmen in Bayern koordinieren. Ich denke, da wäre zum Teil der Widerstand durchaus größer, als wenn der bekannte Amtsarzt dort eben Maßnahmen durchsetzen muss. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, was sich jeder vorstellen kann und auch die lokalen Verhältnisse einfach viel besser kennt. Wie sind die Wege? Wer kennt wen? Welche Kinder gehen in diese Schule? Das lässt sich regional alles viel besser eruieren, untersuchen, als wenn das zentral quasi verordnet werden würde.
Kann man ausrechnen, wie viele Kranke am Ende da sein werden, bevor so eine Pandemie zusammenbricht oder sich abschwächt? Wir reden ja viel über künstliche Intelligenz und über datengetriebene Modelle, mit denen man gucken kann, was eigentlich passiert und wahrscheinlich passieren wird.
Ja, man kann sozusagen Modelle anlegen und sagen, das in etwa entspricht sozusagen dem, was wir jetzt wissen über die Ausbreitung des Virus. Aber selbst so einfache Dinge wie diese Basisreproduktionszahl, also die Zahl, die irgendwie beschreibt, sozusagen wie viele Personen von einer Person, die infektiös ist, angesteckt werden, die ist noch nicht so ganz sicher, weil wir eben durchaus unterschiedliche Zustände in unterschiedlichen Ländern haben und da gibt es also auch Schwankungen. Also da ist auch Forschung noch gefragt, gute Informationen zu liefern. Das heißt, wenn wir jetzt Modelle haben, die arbeiten mit viel Unsicherheiten. Klar ist aber, man kann die epidemische Kurve anschauen und sehen, dass es halt durchaus ein exponentielles Wachstum zu Beginn ist und dann irgendwann wie bei allen Epidemien.
Das heißt, es gibt eine ganz starke Kurve
das
nach oben.
Das geht ganz stark nach oben, genau. Und bekannt ist aber auch, dass die häufig irgendwann eben ihren Gipfel erreicht und dann auch aus durchaus Gründen, die nur bedingt mit der Reaktion des Systems zu tun haben, also der Krankenversorgung etc., dass das dann wieder auch abnimmt, diese Kurve. Und das ist sicherlich auch die Hoffnung, die man hier haben kann, wann genau das stattfindet und ob es nicht so eine Art von Plateau gibt, wo dann eben weiterhin Infektionen über längere Zeit stattfinden. Das ist im Augenblick auch die Diskussion, die wir haben.
Und was heißt das mit, wenn so ein Plateau erreicht ist? Ist das besorgniserregender, als wenn man es wieder runterkriegt?
Nee, das ist erstmal nicht besorgniserregend. Was wir eben ja verhindern wollen, ist dieser massive Anstieg, der dann eben in wenigen Wochen oder Monaten stattfindet. Und
weil der das Gesundheitssystem überlastet.
Weil der jedes Gesundheitssystem überlasten würde, also nicht nur unseres. Da gibt es dann einfach keine Lösung. Das gilt es zu verhindern. Und ich glaube, das hat der Kollege jetzt eben sehr, sehr gut angesprochen. Wo wir wirklich eben darauf achten müssen, sind diese starken regionalen Unterschiede, kulturelle Unterschiede, die einen ganz großen Einfluss auch auf die Reproduktionszahl haben können. Wie verhalten sich die Menschen? Also wir können die Situation in China nicht mehr mit der in Deutschland vergleichen, nicht mal die Situation in Italien. Schauen Sie das doch mal an, wie sich die Leute in Italien zum Beispiel grüßen. Da wird sich viel mehr geherzt und in Thailand oder in China ist das eben deutlich anders. Ne? Und das sind wichtige Faktoren, die aber für die Verbreitung und die Schnelligkeit der Verbreitung ganz entscheidend sind. Und das macht es so schwierig, allgemeingültige Aussagen weltweit über diese Ausbreitung zu treffen. Das ist eben nicht möglich letztendlich.
Gibt es dann so Zuordnungen, wo man sagen kann, in Italien ist es gefährlicher, das Coronavirus zu bekommen als in Deutschland? Oder in China ist es weniger tückisch als in Südkorea?
Worüber wir jetzt sprechen, ist sozusagen, was sehen wir denn da? Wir würden das sozusagen die Empirie nennen. Wie ergeben sich die Zahlen von Erkrankten und Versterbenden? Und man sollte da vorsichtig sein zu sagen, also der Italiener als solcher ist grundsätzlich anfälliger für irgendwas. Dem kann man einfach nicht zustimmen. Das sind bestimmte Situationen. Wir haben eben gehört, auch in Italien sind in den Regionen auch vor allen Dingen eben Ältere infiziert. Und das macht auch aus, dass zum Beispiel da die Sterblichkeit vermutlich einen etwas höheren Wert annimmt.
Sind ältere Gesellschaften anfälliger oder gefährdeter als weniger alte?
Ja, ich glaube, das ist eine ganz triviale Feststellung. Natürlich.
Man könnte ja sagen, junge Leute reisen mehr und so, die sind eben einfach stärker gefährdet, sich zu infizieren, aber vielleicht nicht mit so einem schweren Verlauf.
Genau. Es geht jetzt aber nicht um die Infektion, sondern eben um die schweren Verläufe. Und das liegt es auf der Hand, dass eben, so wie wir es von anderen Erkrankungen auch kennen, Personen mit Vorerkrankungen, die müssen nicht unbedingt alt sein, aber Ältere haben eben öfter Vorerkrankungen, dass die eben für diese schweren Verläufe höheres Risiko haben. Was aber natürlich hinzukommt, ist, je schneller und gut wir eben behandeln können. Das hat natürlich auch einen deutlichen Einfluss darauf, ob diese Patienten letztendlich versterben. Und das haben wir ja in Wuhan gesehen. Darum haben wir da eine erhöhte Sterblichkeit gesehen, die sozusagen wesentlich höher ist als in allen anderen Bereichen, wo das Virus momentan zirkuliert. Und das lag eben daran, dass eigentlich Infektionen, die unter Kontrolle zu bringen waren, aber nicht schnell genug die entsprechende Therapie erfahren haben.
Weil nicht mehr behandelt werden konnte.
Nicht schnell genug, ja. Mhm. Also dieser Zeitfaktor ist ganz entscheidend. Und das spiegelt sich letztendlich dann auch in diesen unterschiedlichen Sterblichkeiten wieder und natürlich, das hatte der Kollege gesagt, wie viel auch getestet wird. Wenn Sie natürlich 100.000 testen, ja, so wie in Südkorea, dann ist die Zahl auch schon mal geringer, als wenn Sie eben nur 20.000 testen, wie in Italien.
Oder gar nicht, wie in Nordkorea, und deshalb ist da auch kein...
Dann gibt es dann gar keine Zahlen,
gar
sicherlich.
Keine Zahlen, genau. Warum ist denn dieses Coronavirus so wahnsinnig ansteckend? Der Vorgänger Corona, der uns Sorgen gemacht hat, das war SARS. Der war ganz offensichtlich nicht so ansteckend.
Ja, also das sieht nach allen Daten, die wir haben, bisher so aus. Warum das so ist, da gibt es keine klare Antwort. Wir stellen das letztendlich auch fasziniert fest. Es handelt sich ja eigentlich um die gleiche Virusspezies, also SARS-Coronavirus. Und das ist letztendlich eine weitere Unterart innerhalb der Spezies, aber hat doch deutliche Unterschiede zum alten SARS-Coronavirus, das ja 2002, 2003 diesen großen Ausbruch hervorgerufen hat. Wir können das erstmal nur feststellen, dass das so ist. Was wirklich die Faktoren auf Virusseite betrifft, ist noch sehr, sehr viel Forschung notwendig, um das zu verstehen. Was sicherlich ein Aspekt ist, dass sich das Virus sehr gut in den oberen Atemwegen auch vermehren kann. Wir sehen hohe Viruslasten. Und das führt natürlich zu einer sehr leichten Übertragbarkeit im Vergleich zum alten SARS-Virus, was sich eben in tieferen Bereichen der Lunge vermehrt hat. Und da sind natürlich eben gerade bei Maßnahmen im Krankenhaus, also der Beatmung oder der Intubation, das sind Risikohandlungen, die dann eben zu Infektionen geführt haben. Aber beim neuen Coronavirus ist das eben nicht der Fall.
Da beim alten, also beim ersten SARS-Virus, was so Sorgen gemacht hat, da gab es, glaube ich, am Ende 8.000 Infektionen und 1.000 Tote.
Oder
800, also 10,
also
ungefähr 10%
Sterblichkeit, genau.
Wir wissen noch nicht, warum das neue Virus so wahnsinnig ansteckend ist. Was wir aber schon wissen, ist, dass es ja ganz offensichtlich in unglaublicher Eile sich ausgebreitet hat, weltweit. Ist das der Preis, den wir für Globalisierung, Reiseverhalten, arbeitsteiliges Wirtschaften weltweit bezahlen müssen?
Ja, jetzt könnte man so eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen. Es hat auf jeden Fall damit was zu tun, dass diese Mobilität da ist und dass Menschen sich anders bewegen als vor 100 Jahren. Aber Sie haben vorhin das Beispiel spanische Grippe angesprochen. Kommt immer auf die Umstände an, in denen man sich befindet. Ja, Globalisierung hat damit was zu tun. Wenn niemand aus einem Gebiet, in dem sich eine Erkrankung ausbreitet, reist und woanders hingeht, dann findet diese Infektion dort statt und nicht woanders.
Bei der spanischen Grippe vermutet man ja heute, dass der Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg damals und eben diese unglaubliche Verlagerung und Verschiffung von amerikanischen Soldaten eben auch zu dieser weltweiten Infektion dann beigetragen hat.
Andererseits, ein anderes Beispiel ist jetzt zum Beispiel der Ebola-Ausbruch im Kongo. Er hat dort stattgefunden, sehr letal, sehr gefährlich, hohe Todesfallzahlen, aber eben dort.
Aber warum nur da? Sie haben das, Herr Schmidt-Schaller, Sie haben das erforscht. Warum, also Sie sind Ebola-Experte, warum ist Ebola, obwohl es ja auch so wahnsinnig gefährlich ist und auch so in Afrika ja auch für unglaubliche Panik gesorgt hat, warum ist das da geblieben, während wir mit Corona alle zu tun haben?
Ja, es tötet schnell und eben nicht unbemerkt. Und das ist der deutliche Unterschied. Das Coronavirus tötet meist gar nicht, aber kann sich unbemerkt sehr schnell ausbreiten. Das sind die eben Unterschiede.
Das heißt, wenn sich jemand mit Ebola infiziert, dann ist er relativ schnell so krank, dass er stirbt und dann reist er nicht mehr weit. Während wenn man sich mit Corona infiziert, dann merkt man es 2 bis 12 Tage erstmal gar nicht und reist noch, ist aber schon ansteckend und dann wird man wahrscheinlich relativ schnell gesund wieder.
Genau, das ist ein mögliches Szenario. Oder Sie müssen auch gar nicht erkranken, sind aber trotzdem ansteckend, nicht beim Coronavirus. Das sind natürlich, ich hatte auch mal gesagt, das ist so eine Art stille Epidemie oder Pandemie. Das ist natürlich hier nur für einen bestimmten Zeitraum zutreffend. Also bei HIV also waren das natürlich Jahre gewesen, wo das eben nicht erkannt wurde, weil die Leute natürlich auch nicht sofort krank wurden. Aber ich finde, das ist ja auch zutreffend, weil es sich zumindest einige Wochen, wir haben das jetzt in den USA gesehen, da sind 2 Fälle aufgetreten, wo mehrere Monate dazwischen gelegen haben und niemand hat diese ganzen Fälle, die dazwischen aufgetreten sein müssen, bemerkt. Also es war eine stille Ausbreitung in dieser Zeit.
Na, so ganz still hat man es inzwischen ja nicht mehr. Wenn man dennoch fragt, wenn es eine Krankheit ist, die vergleichsweise bei den meisten Leuten vergleichsweise harmlos verläuft, warum hat man jetzt so Panik davor? Eigentlich könnte man noch sagen, das ist zwar eine neue Infektionskrankheit, die macht uns Sorgen, die breitet sich schnell aus, aber die wird für die allermeisten Menschen, die damit in Kontakt kommen, keine dramatischen Folgen haben. Herr Zieb, warum ist es so panisch? Warum kaufen Leute Konservendosen?
Ich bin selber auch ein bisschen überrascht, muss ich zugeben, dass es der Art und Weise gekommen ist. Aber ja, was ist Panik? Das ist natürlich eine Überreaktion auf Signale, auf Informationen, die wir haben. So würde ich das einschätzen. Das ist hier auch der Fall. Es ist etwas Neues. Es ist etwas, was irgendwie als fremd, aber dann doch auch als bedrohlich charakterisiert wird. Und es kommt halt aus dem Bereich, also Viren, da hat jeder irgendeine Assoziation, ja, also da denkt man schnell an sowas wie SARS oder irgendwelche sonstigen schweren Erkrankungen. Also da ist viel Potenzial drin, dass man sich Sorgen macht. Und das passiert genau hier. Und es geht jetzt auch drum, sozusagen das wieder einzuordnen im Vergleich zu anderen Erkrankungen, anderen Lebensrisiken, die wir haben. Und wie gesagt, ich halte solche Panikkäufe jetzt selbst in meinem eigenen Supermarkt, war ich überrascht, dass plötzlich alle möglichen Sachen nicht mehr da waren. Nicht, dass ich die kaufen wollte, aber ich sah sonst nie leere Regale. Das muss eigentlich ein bisschen vernünftig mal diskutiert werden, um dann das auch wieder ein bisschen einzuschränken und auf ein vernünftiges Maß zurückzubringen.
Lassen wir es doch mal vernünftig diskutieren.
Ja, ich glaube, was auch ein entscheidender Faktor ist, also das sind ganz wichtige Faktoren, aber dass mittlerweile solche Ausbrüche, und das war vor 20 Jahren oder vor 17 Jahren, als wir einen SARS-Ausbruch hatten, ganz entscheidend, dass wir das alles in Echtzeit verfolgen können. Die Fälle werden in Echtzeit kommuniziert, ob in China sozusagen es 3 neue Tote gibt. Und das, glaube ich, hat deutlich auch dazu beigetragen. Die Leute dachten, wir kriegen jetzt automatisch auch sofort so eine Situation wie in Wuhan. Und zur Zeit der spanischen Grippe haben manche Monate das natürlich gar nicht mitbekommen, nicht? Und dadurch, glaube ich, werden die Leute auch sozusagen eher panisch natürlich, ne? Weil sie das auf sich zukommen sehen. Stellen sich jetzt vor, die Leute hätten von China gar nichts gewusst und die hätten einfach ein paar Leute gehustet, ein paar mehr wären ins Krankenhaus gekommen. Es hätte niemanden letztendlich aufgeregt und niemand wäre hier in Panik verfallen in Deutschland.
Wenn man aber sagt, man möchte gerne ehrlich und aufrichtig kommunizieren und man möchte das Problem auch da nennen, wo es ist, dann ist es doch eher gut, wenn man die Dinge tatsächlich frühzeitig weiß, wenn man sich vorbereiten kann, im weitesten Sinne erzählt.
Es ist einfach tatsächlich ein zweischneidiges Schwert. Wir können uns einerseits freuen darüber, dass wir so schnell Bescheid wissen, so schnell sehen, was passiert, die Dynamik sehr gut erkennen können. Und jetzt geht es halt darum, damit eben so umzugehen, dass es eben nicht dazu führt zu sagen, oh, jetzt ist alles zu Ende und es wird halt uns alle ereilen, das Schicksal dieses Virus. Das ist tatsächlich die andere Seite dieses schnellen Informationsflusses, den wir haben. Und da, glaube ich, sind wir alle als Gesellschaft irgendwie da dabei, das zu lernen, wie man mit dieser oder auch anderen sich schnell verbreitenden Informationen noch ein bisschen gelassener umgeht und irgendwie vor allen Dingen die Einordnung besser hinkriegt. Das ist ja selbst für uns Wissenschaftler am Anfang solcher Dinge oft schwierig zu erkennen, was ist jetzt hier wirklich relevant, was passiert und was sind sozusagen Informationen, die man jetzt hat, die man aber nicht wirklich braucht, die auch nicht zum Erkennen und Reagieren wirklich beitragen können.
Und ich würde gerne noch mal fragen, ob das dieses früher war alles besser. Das stimmt ja eigentlich nicht. Bei der spanischen Grippe waren am Ende 50 Millionen Menschen weltweit tot. Und wenn man sowohl in diese Berichte guckt aus Kommunen, die eben damals befallen waren von der spanischen Grippe oder auch diese furchtbaren Geschichten der Pestzüge im Mittelalter, da hat man ja das Gefühl, da hat Panik eigentlich immer auch das Verfahren diktiert. Da wurden Personengruppen wie Juden umgebracht, weil man ihnen unterstellte, sie seien die Überträger der Krankheit. Bei der spanischen Grippe haben Familien ihre Erkrankten vor die Tür geworfen, damit sie nicht selber auch infiziert werden. Da hat man doch möglicherweise tatsächlich eine Menge gelernt und eben vielleicht auch durch diesen jetzigen Alarmismus zumindest doch dafür gesorgt, dass die Menschen sich untereinander einigermaßen ordentlich verhalten.
Also Stigmatisierung sehen wir eigentlich bei allen Ausbrüchen. Das haben wir bei Ebola gesehen. Das sitzt so tief.
Das heißt, man braucht einen Sündenbock.
Ja, und die Leute haben natürlich, wir müssen das immer im spezifischen kulturellen Hintergrund sehen. Und das ist in Afrika anders gewesen als bei uns. Und wir müssen dann die passenden Antworten für die entsprechenden Regionen eben auch finden. Aber wir nehmen einfach wahr, dass diese Stigmatisierung bei uns in Afrika eben stattfindet. Ja, wir hatten ja eben die Situation auch bei uns in Deutschland, dass plötzlich niemand mehr oder sehr wenige Leute noch in die chinesischen Restaurants gegangen sind, asiatisch aussehende Mitmenschen eben doch eben stigmatisiert wurden, von Veranstaltungen ausgeschlossen wurden. Also da sehen Sie, dass es eben in verschiedenen Gesellschaften, ob es jetzt bei uns ist oder eben auch in Afrika.
In Afrika wurden Ärzte und Krankenschwestern verantwortlich gemacht.
Das ist dann nochmal die andere Seite natürlich, dass wenn wir eben in einen bestimmten Kulturkreis kommen, ja, wo sowas eben sehr fremd wirkt, dann kann man mit diesen Methoden, kommt man da nicht voran, auch wenn sie aus unserer Sicht die richtigen sind, um diese Seuchen zu bekämpfen. Aber wir müssen dann mit den Möglichkeiten, die uns letztendlich die kulturellen Voraussetzungen vor Ort bieten, arbeiten, um für Verständnis zu werben, dass man eben die Toten nicht mehr direkt anfassen kann, sondern vielleicht durch einen durchsichtigen Leichensack nochmal anfasst. Genau das meine ich eben, nicht? Also mit diesen wirklich regional spezifischen Interventionen, die letztendlich dann so eine Ausbreitung verlangsamen. Aber dieses Phänomen haben wir nach wie vor. Und gerade nochmal diese Schnelligkeit der Information für uns Wissenschaftler ist das hervorragend. Wir können das super nutzen, ganz schnell darauf reagieren. Aber die Mehrzahl der Bevölkerung kann natürlich nicht adäquat mit diesen Informationen, gerade in Social Media, umgehen. Und dann kommen eben noch die ganzen Falschinformationen hinzu. Und das ist dann eine Gemengelage, die, finde ich, zu einer hochgefährlichen Situation führt und wo dann gerade diese Panikkäufe oder eben andere Reaktionen dazu führen, dass die Lage eigentlich viel schlimmer wird, als sie eigentlich aufgrund sozusagen dieser doch jetzt, sagen wir, für die meisten banalen Infektionen wirklich wäre.
Aber eigentlich sagt man doch, dass Ärzte das immer noch das höchste Ansehen in der Bevölkerung haben. Sie sind die glaubwürdigsten Personen, die wir haben, im Gegensatz zu Journalisten oder Politikern. Wenn sie nicht glaubwürdig kommunizieren können, wer kann es denn dann noch?
Priester können es noch. Das jetzt mal beiseite. Ich glaube, natürlich, aber auch Ärzte, Ärztinnen, Wissenschaftler sind sehr stark gefordert an der Stelle. Und man kann nicht von vornherein, und das sollte auch nicht so sein, muss ich auch ganz klar sagen, davon ausgehen, dass sozusagen, was wir sagen, dann ab für alle gilt. Und andererseits wir aber erwarten, dass wir kritische Konsumenten, kritische Menschen haben, die auch Sachen hinterfragen, die von Autoritäten verkündet werden. Das ist völlig richtig. Es muss einen vernünftigen Ausgleich da stehen. Und es muss eine Offenheit zu sein, auch zu sagen, okay, dem vertraue ich jetzt, weil das sind vernünftige Argumente, die vorgetragen werden. Und da sehe ich drin ehrliches Umgehen mit Informationen. Das hilft mir, die Informationen einzuordnen. Das muss da sein. Und da, es hilft auch niemanden, jetzt in die Panik zu verfallen. Die Konserven sind auch irgendwann schlecht oder stehen im Keller. Das braucht man nicht. Und spätestens nach 10 Tagen, selbst wenn es so wäre, dass man irgendwie eingeschränkt ist, nach 10 Tagen wäre doch das vorbei mit diesem ganzen Geplanten. Also da würde ich sehr, sehr gerade in der Situation, wie eben beschrieben, dass wir jetzt ja eben ein Virus haben, was jetzt nicht so schwere Auswirkungen hat. Das ist doch ein bisschen weit in die Kiste gegriffen aus meiner Sicht.
Im nächsten Jahr sagen wir dann allen, sie müssen sich jetzt impfen lassen gegen Corona, oder ist es dann weg, das Virus?
Also das können wir jetzt natürlich nicht sagen, ob das Virus weg ist, aber wenn Impfstoff verfügbar sein sollte, würden wir natürlich entsprechend, wie die Zulassungsvoraussetzungen sind und die Wirksamkeit den entsprechenden Personen raten, ich denke da irgendwie insbesondere an Personen, die ein Risiko haben für schwere Verläufe, natürlich sich impfen zu lassen.
Und wie schnell verändert sich so ein Virus? Also wir haben bei diesem Virus ja den Verdacht, dass sich das durch Tiere, durch Wildtiere irgendwie auf den Menschen übertragen hat. Aber bei Grippeviren, die verändern sich doch fröhlich vor sich hin. Da hat man jedes Jahr andere, die unterwegs sind. Wird das so ähnlich kommen?
Das ist beim Coronavirus nicht zu erwarten. Das sind ja komplett unterschiedliche Viren. Bei den Influenza-Viren haben wir ein segmentiertes Genom, was eben dieses Reassortment ermöglicht, was aber dann eben dazu führt, dass wir jedes Jahr letztendlich einen neuen Impfstoff brauchen.
Das heißt, dass das Virus seine Erbinformationen permanent tauscht.
Sehr, sehr, sehr große Stücke eben austauschen kann. Das kann das Coronavirus so eben nicht. Das ist wesentlich stabiler und insofern wird so ein Impfstoff auch für längere Zeit durchaus wirksam sein.
Was haben wir denn jetzt gelernt für die nächste große Infektionskrankheit? Herr Zeeb.
Naja, also erstmal haben wir sicherlich gelernt, dass es Infektionen überhaupt noch gibt und dass die unsere Gesundheit auch in westlichen und gut entwickelten Ländern einschränken können und es doch nicht so ist, wie wir zwischendurch mal glaubten, dass sozusagen Infektionskrankheiten besiegt seien. Da gab es noch das und das, aber das haben wir schon im Griff und jetzt geht es nur noch um chronische Erkrankungen. Die sind weiter wichtig, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankung, ganz klar, aber Infektionen aufgrund dieser besonderen Situation, Globalisierung des schnellen Austausches sind weiterhin relevant. Das muss man nun mal einfach anerkennen. Und deswegen brauchen wir auch weiterhin sowas wie gut funktionierende öffentliche Gesundheitsdienste. Denn wenn wir die jetzt nicht hätten, dann hätten wir gar nichts an Diensten, die uns helfen könnten, hier zu einer Eindämmung beizutragen, eine Organisationsstruktur zu haben. Sehr wichtig. Und das erkennen wir hier sozusagen sehr plastisch, wie bedeutsam das ist, auch vor Ort Dienste zu haben und nicht nur ein zentrales Institut irgendwo in, sagen wir, Berlin, die alles regeln könnten. Das geht nicht.
Wenn man sagt, wir haben jetzt gelernt, es kann neue große Infektionskrankheiten geben, die weltweit sich ausbreiten und die Menschen weltweit betreffen. Was haben wir denn gelernt im Umgang damit? Also die Tatsache alleine, das wissen jetzt alle. Was kann man besser machen? Was würde man beim nächsten Mal klüger anstellen?
Ja, wir müssen uns letztendlich auf solche Ausbrüche einstellen, dass das auch mehr werden. Wir werden, wie gesagt...
Warum werden das mehr?
Ja, ich meine, die Bevölkerung wird mehr. Die Barrieren zwischen Wildtieren und Menschen werden immer mehr zerstört. Wir dringen immer weiter in Bereiche vor, in die wir früher gar nicht vorgedrungen sind. Und wenn wir uns in diesen Bereichen, also abgelegene Gebiete, zum Beispiel im Urwald, infizieren, schaffen wir es auch wieder aus diesen Gebieten heraus. Und somit schafft der Erreger es auch letztendlich, sich dann um die Welt zu verbreiten. Das werden wir nicht ändern können. Das ist unsere heutige Welt. Was wir aber machen können, ist uns eben besser auf diese Ausbrüche vorzubereiten. Das heißt, dass wir zum Beispiel bestimmte Plattformen etablieren, wo eine Impfstoffentwicklung sehr, sehr schnell eben vorangeht, dass wir bestimmte Medikamente schon vorbereitet haben, die wirksam sein könnten gegen neu auftretende Viren und dass wir natürlich auch in der Reaktionsfähigkeit noch schneller werden, um es gar nicht erst so weit zu kommen zu lassen.
Macht man das in der Forschung eigentlich zusammen oder ist es jetzt so, dass es 1000 Universitätsinstitute und 2000 Forschungslabore in Unternehmen gibt, wo die einen irgendwie hoffen, im nächsten Jahr den Medizin-Nobelpreis zu kriegen und die anderen den Blockbuster-Medikamenterfinder zu sein, der die Firma rettet? Macht man es zusammen oder macht jeder für sich?
Naja, es gibt einen gesunden Wettbewerb in gewisser Weise, aber es wird auch schon, also gerade Forschung ist extrem international vernetzt, auch in diesem Bereich gerade. Also diese ganze Austauschinformationen über die genomischen Hintergründe, also die Erbgutinformationen, die werden ganz schnell auch öffentlich gemacht, sodass weitere Forscher mit denen dann arbeiten können. Da gibt es schon sehr viel Zusammenarbeit, das muss man ganz klar sagen. Natürlich, wenn ein effektives Medikament auf den Markt kommt und eine Firma hat die Nase vorn, dann wird die Interesse haben, damit auch schnell an den Markt zu kommen. Aber selbst da, glaube ich, gibt es doch eine Menge Informationsflüsse letzten Endes, die zumindest die Richtung der Forschung recht stark auch homogenisieren.
Gerade dieser Coronavirus-Ausbruch hat gezeigt, wie gut die Virologie vernetzt ist. Gerade die Virologen, die sich eben mit den neu auftretenden Viren beschäftigen, wie schnell diese Informationen von den chinesischen Kollegen weltweit auch geteilt wurden. Und das hat letztendlich auch eine schnelle Reaktion hier bei uns in Europa ermöglicht und auch überhaupt erst ermöglicht, dass entsprechende Impfstoffe jetzt auch entwickelt werden können. Also das ist hervorragend und da kann man wirklich auch nur den Kollegen sehr, sehr dankbar sein. Also da haben wir jetzt aus wissenschaftlicher Sicht auch nicht zu bemängeln.
Und die Grenze zwischen privater Wirtschaft und staatlicher Forschung, Universitätsklinika oder Leibniz-Instituten, ist die relevant oder ist die in so einer Situation nicht relevant?
Also da wird ja auch in mehreren Projekten und Konsortien daran gearbeitet, dass das eben zusammenführt, weil man kommt natürlich an den Unikliniken oder auch in den Leibniz-Instituten natürlich nur zu einem bestimmten Punkt und dann brauchen sie den Industriepartner. Das ist ganz normal und es gibt Dutzende Netzwerke, die gefördert werden, wo genau das eben so umgesetzt wird.
Und dann sitzt man am Ende da, hat ein Medikament oder hat einen Impfstoff und kann ihn nicht bezahlen?
Ja, ist ein wichtiger Punkt, würde ich mal sagen. Das muss schon natürlich das Interesse sein, gerade wenn es nachher einen effektiven Impfstoff gibt, dass der nicht durch so mal Bezahlschranken, einerseits individuell, in den USA müsste man das wahrscheinlich alles selber bezahlen, aber man muss hier, denke ich, auch an unsere, sag mal, unser Versicherungssystem oder auch nationale Gesundheitssysteme wie in Großbritannien denken. Wenn es jetzt plötzlich so wäre, dass das extrem teuer ist, eine Impfung, die breit genutzt werden soll, dann hätte man Probleme. Ja, also das würde auch unsere Krankenkassensysteme hier extrem belasten und plötzlich wäre kein Geld mehr für andere wichtige Sachen da. Also das muss schon das Interesse sein, dass das zu vernünftigen Preisregulierungen dabei kommt. Der Aufwand muss natürlich irgendwie gesehen werden, aber okay, da kann man kritisch sagen, dass wir manchmal in Deutschland da nicht ausreichend darauf achten, dass da vernünftige Preisregulierungen oder Preisfindungen stattfinden. Deutschland wird manchmal so als Testland, was geht im Preisbereich, angesehen. Ich hoffe, dass das hier nicht der Fall ist.
Wir haben über das Coronavirus gesprochen, über seine Ausbreitung, auch darüber, dass es vielleicht nicht so gefährlich ist am Ende für jedenfalls gesunde und junge und aktive Teile der Bevölkerung, wie das jedenfalls zwischendurch immer mal wieder kommuniziert wird. Wir haben, glaube ich, auch geklärt, dass wir uns von dem Gedanken verabschieden werden müssen, dass das Coronavirus, das Covid-19-Virus wieder verschwindet. Aber wir haben, glaube ich, auch darüber gesprochen, dass es inzwischen eigentlich doch eine Menge guter Wege und auch guter Forschung gibt, die Hoffnung machen, dass wir zumindest im nächsten Jahr dann auch über Methoden, Impfungen und Medikamente reden können, die dagegen wirksam sind. Und jetzt müssen wir überlegen, haben wir was vergessen? Was ist mit Falschnachrichten eigentlich? Sind Hunde und Katzen gefährdet?
Die Hunde und Katzen hatten wir bisher nicht besprochen. Nein, also es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass die in besonderem Maße zur Ausbreitung beitragen würden.
Aber die können?
Das wird gerade erforscht, inwieweit das überhaupt möglich ist, unter anderem eben auch hier in Deutschland intensiv. Und auf die Ergebnisse warten wir, aber aus den epidemiologischen Daten und den Untersuchungen eben dort, wo sehr viele Fälle aufgetreten sind, gibt es erstmal keine Hinweise darauf, dass das so wäre.
Helfen Globuli?
Helfen Globuli, hilft eine Vitamin-C-Injektion? Nein, die helfen nicht, das kann man wohl ganz klar sagen. Aber natürlich in so einer Situation mit einer gewissen Unsicherheit tummeln sich viele auf dem Markt oder in der Diskussion mit Angeboten, welcher Art auch immer. Ich bin da ganz, ganz sicher, dass wir im Augenblick jetzt da nichts Wirksames auf diesem ganzen breiten Sektor der Alternativmedizin haben. Hier dann lieber sagen, auf die guten alten Hygienevorschriften achten und dann sehen, welche wirksamen Medikamente am Ende bereitstehen.
Aber Sie würden sagen, jeder, der jetzt kommt und sagt, er hat was, lügt?
Im Moment würde ich das so ganz pauschal unterschreiben können, ja.
Gibt es Bevölkerungsgruppen oder Ethnien, die stärker anfällig sind als andere?
Das ist eine interessante Frage.
Wir haben ja über Verhaltensmuster gesprochen,
Genau.
Man könnte ja auch fragen, gibt es irgendwie...
Für viele Infektionskrankheiten gibt es Hinweise darauf, dass ein genetischer Hintergrund eine Rolle spielen kann. Wir sehen das zum Beispiel auch beim Dengue-Virus. Also,
das auch eine ganz schwere Erkrankung ist, die durch Insekten übertragen wird.
Richtig, genau. Ein Virus, das durch Stechmücken übertragen wird. Und das ist interessant. Und das muss eben auch in solchen Studien zum Beispiel berücksichtigt werden, gerade wenn es um Medikamente und Impfstoffe geht. Also das ist jetzt noch nicht klar, ob das beim neuen Coronavirus auch der Fall ist. Aber wir gehen immer von einem multifaktoriellen Geschehen aus. Viele Faktoren, die zu schweren oder weniger schweren Verläufen führen. Und die Herkunft sozusagen kann durchaus auch eine Rolle spielen.
Sind Arme stärker gefährdet als Reiche?
Das kann man muss man differenziert beantworten. Arme Menschen, die eng zusammenleben, zum Beispiel ungünstige Wohnverhältnisse haben, das kennen wir aus so vielen auch bakteriellen Erkrankungen, Tuberkulose etc. Genau da kann sich natürlich ein leicht übertragbarer Virus auch dann besser ausdehnen. Das sind einfach häufig dann mit den sozialen Umständen, Wohnverhältnissen zusammenhängende Zustände. Und insofern kann man nicht sagen, das ist jetzt der arme Mensch, sondern das ist die Armut als sozusagen Faktor, der Schwierigkeiten macht. macht und das durchaus sozusagen ein Krankheitsgeschehen stark beeinflussen kann. Das ist ein Fakt und auch hier
wichtig. War bei der spanischen Grippe übrigens auch so. Da sind Einfamilienhausgegenden in den USA wesentlich weniger stark betroffen gewesen als Mehrfamilienhausgegenden.
Ketzerisch würde ich an der Stelle noch sagen, dass sozial besser gestellte Menschen möglicherweise aber auch aufgrund dieser vielen Informationen, die sie sich auch aktiv sammeln und dabei auch viele falsche Informationen bekommen, möglicherweise aber auch in Schwierigkeiten gelangen, da sie plötzlich anfangen, ganz besonders viel ihren Keller zuzustellen mit Konserven.
Sie meinen, die leben zwar länger, aber nicht besser.
Leben dann vielleicht länger, aber sicherlich nicht besser und vielleicht auch ein wenig falsch an der Stelle, weil das eben nichts bringt im Moment. Und so hat man eben auch schon gesehen in Deutschland, dass in manchen Regionen, die sozusagen von reicheren Menschen bewohnt werden, dass da mehr die Supermärkte leergeräumt worden sind als in anderen Regionen. Und da sollte man jetzt auch mal gucken, aha, das zeigt auch, dass das vielleicht eine gewisse Gelassenheit auch bei Leuten, die alle Ressourcen haben, um sich gesund zu verhalten, auch noch erfordert.
Merkt man das bei den Fragen oder bei den Anfragen, dass es auch da so eine bestimmte Sorte von Menschen gibt, die überbesorgt sind und die sich melden, die vielleicht auch sich melden können? Und oder ist das überall gleich?
Die gibt es immer. Ich würde da jetzt keine Assoziation sehen jetzt mit reicher oder ärmer. Also besorgte Menschen gibt es überall.
Also das ist auch eine Herausforderung an unsere Solidarität letzten Endes, das Ganze hier. Denn wir haben vorhin über Stigmatisierung gesprochen. Und eigentlich geht es jetzt darum, gerade wenn es noch mehr zu Problemen kommt, dann hat vielleicht jeder von uns in der Nachbarschaft Erkrankte, die dann aber, oder zumindest mal unter Risiko stehende Person. Und da geht es dann darum, dann eher da nicht wegzugucken, sondern zu sagen, okay, ich guck mal, wie ich denen jetzt helfen kann. Und das heißt, wir werden auch als solidarische Gesellschaft hier ein wenig gefordert. Und das sollte man auch eher annehmen, die Herausforderung zu sagen, nö, da mache ich nicht mit, dann sollen die mal alle vor sich hin leben oder mit ihrem Virus alleine umgehen.
Wie sind da die Erfahrungen der Medizinsoziologen? Reagiert man eher solidarisch oder eher, dass man die Türen zumacht?
Naja, auch das ist sicherlich sehr kulturspezifisch. Ich habe aber den Eindruck, dass in Deutschland eigentlich ein gutes Potenzial dafür da ist, solche Sachen auch versuchen, gemeinschaftlich anzugehen. Also wir haben schon so tolle Netzwerke an vielen Stellen, ganz lokal in unseren Quartieren, dass ich eigentlich da guter Hoffnung bin. Aber so einen richtigen Testfall haben wir jetzt in der letzten Zeit nicht unbedingt gehabt. Insofern würde ich eben hoffen, dass das, was man jetzt weiß über Zusammenhänge in Gemeinschaften, dass das eher auf die gute Seite schlägt oder dort verbleibt, als dass jetzt plötzlich da die Türen verschlossen werden.
Wunderbar. Ja, danke schön, dass Sie da waren.
Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Dankeschön. Wir sind fertig.